zwischen Himmel und Erde, ein Podcast der AGTCM, Fachverband für chinesische Medizin. Das Thema heute: Endometriose integrativ behandeln. Mein Name ist Anne Hardy, ich bin Journalistin und habe eine Praxis für chinesische Medizin in Frankfurt. Und heute spreche ich mit Nora Giese. Hallo Nora.
Hallo Anne, vielen Dank für diese Einladung und für die Möglichkeit, über eines meiner Herzensthemen in der chinesischen Medizin zu sprechen.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich mit dir sprechen kann. Wir duzen uns, weil Nora meine Dozentin war in der Fortbildung zur integrativen Gynäkologie und Kinderwunschbehandlung. Ich stelle dich jetzt nochmal vor. Also ich habe ja gerade schon erwähnt, dass du auf dieses Gebiet spezialisiert bist. Du bist Lehrbeauftragte für chinesische Medizin an der Universität in Witten-Herdecke und leitest seit 2015 die TCM-Ausbildung Gynäkologie und integrative Kinderwunschbehandlung in der chinesischen Medizin. In Rothenburg auf dem internationalen Kongress leitest du zusammen mit Ursula Ritz den Thementag Fertilität. Und 2018 wurdest du nach erfolgreich bestandenem Examen in die amerikanische ABORM aufgenommen. Das ist die Abkürzung für The Acupuncture and TCM Board of Reproductive Medicine. Und dann hast du 2021 noch ein Master in Advanced Oriental Medicine in Research and Practice am Northern College of Acupuncture in Middlesex University London, UK draufgesetzt. So, das heißt, wir machen heute auch einen Podcast, der vor allen Dingen für Behandler in dem Bereich ist, also Spezialistinnen und Spezialisten. Und wir erklären jetzt nicht erstmal, was Endometriose ist, sondern wir steigen direkt ein. Nämlich, dass die Endometriose ein Chamäleon ist, was die Symptome betrifft. Ja, man kann starke Dysmenorrhoe haben, Schmerzen beim Wasserlassen, Stuhl absetzen, Geschlechtsverkehr, unspezifische Unterbauchschmerzen. Welche Symptome erklären oder erhärten aus Sicht der TCM den Verdacht auf Endometriose?
Also in erster Linie muss man, wenn man Patienten vor sich hat in der Praxis für chinesische Medizin, muss man die gesamte Anamnese in der westlichen Medizin machen. Das heißt, wir fragen alle die Symptome ab, die du jetzt gerade genannt hast. Also die wichtigsten Symptome sind Dysmenorrhoe und chronische Unterbauchschmerzen, gefolgt von eben, wie du genannt hast, allen anderen Schmerzsymptomen beim Wasserlassen, beim Stuhlgang, beim Geschlechtsverkehr etc. etc. Auch der unerfüllte Kinderwunsch gehört ganz wichtig mit dazu. Also diese ganzen Symptome, die fragen wir als erstes einmal ab. Sehr häufig ist es in der Praxis so, dass die Patienten gleich von sich aus berichten, dass sie schon immer Schmerzen während der Menstruation hatten. Also schon gleich mit der Menarche. Bei Endometriose-Patientinnen ist es relativ häufig, dass die Menarche eher früh eingesetzt hat. Also die erste Regelblutung eventuell schon mit 11, 12, 13 war, also eher früh. Und die Zyklen sind relativ häufig leicht verkürzt. Das heißt, die Patientinnen berichten eher über Zyklen zwischen 24 und 26 Tagen als jetzt bei 30 Tagen oder mehr. Also diesen ganzen Strauß an Symptomen, den fragen wir schon mal ab. Und dann schauen wir uns an, was ist aus Sicht der chinesischen Medizin das Problem. Jetzt ist es so, dass die Endometriose in der chinesischen Medizin per Definition als Blutstase übersetzt wird. Blutstase ist eine sekundäre Pathologie. Das heißt, wir müssen uns anschließend fragen, was ist denn primär? Aber starten wir erstmal mit der sekundären Pathologie, also Blutstase. Und da gibt es eine ganz spannende Studie von der Ute Fasching. Das ist eine TCM-Therapeutin, die in ihrer Praxis eine kleine Erhebung durchgeführt hat und sich angeschaut hat, welche Patientinnen mit Endometriose welche Blutstasezeichen hat aus Sicht der chinesischen Medizin. So ganz kurz, wir sind ja wahrscheinlich alle schon relativ weit fortgeschritten in der chinesischen Medizin, aber noch mal ganz kurze Erinnerung, was sind denn noch mal Blutstasezeichen? So eine ganz typische Erscheinungsform von Blutstase ist das klumpige Menstruationsblut, bei dem die Koagel über 1 Zentimeter sind und eher dunkel, fast schwarz. Und in dieser Studie von Ute Fasching, sie hat herausgefunden, dass ihre Endometriose-Patientinnen, dass 83% ihrer Endometriose-Patientinnen klumpiges Menstruationsblut haben. So, was sind noch weitere Zeichen von Blutstase? Das ist, wenn man sich die Zunge anschaut, die gestauten Unterzungenvenen oder der livide Zungenkörper oder beides zusammen. Und auch das hat die Ute Fasching abgefragt bei ihren Endometriose-Patientinnen und 92% haben gestaute Unterzungenvenen gezeigt und 85% einen lividen Zungenkörper. Also das heißt, nochmal einen Schritt zurück, wenn wir sagen, die Endometriose ist als Blutstase in der chinesischen Medizin definiert, dann haben 83-92% Blutstasezeichen, die typischen Blutstasezeichen in der chinesischen Medizin, also klumpiges Menstruationsblut, gestaute Unterzungenvenen und den lividen Zungenkörper. Andersrum heißt es aber, dass eben auch die restlichen Prozent keine typischen Blutstasezeichen haben. Das heißt, es kann auch sein, dass eine Patientin Endometriose hat und aus Sicht der chinesischen Medizin keine Blutstasezeichen hat. Also wenn das Fehlen von Blutstasezeichen ist, also kein Hinweis darauf oder kein sicherer Hinweis darauf, es liegt keine Blutstase und damit keine Endometriose vor, beziehungsweise keine Blutstase ist schon richtig, dann würde man keine Blutstase in der chinesischen Medizin diagnostizieren, aber wir können nicht sicher sagen, dass dann keine Endometriose vorliegt. So, wenn wir dann weiterschauen, wir haben gerade schon gesagt, die Blutstase, die ist sekundärer pathogener Faktor. Dann müssen wir uns als nächstes fragen, was ist denn primär? Was führt denn dazu, dass überhaupt Blutstase entstehen kann? Und da gibt es vier große typische Symptomatiken, die dazu führen. Das erste ist die Qi-Stagnation. Das zweite ist die Nierenschwäche. Bei der Endometriose ist das häufig eher eine Nieren-Yang-Schwäche. Das dritte ist Kälte, Fülle oder leere Kälte. Und das vierte ist eine Schwäche der Mitte. In der Folge dann eine Transformationsstörung mit Retention von Feuchtigkeit und ein Blut- oder Qi-Mangel. Oder natürlich Kombinationspathologien. Aber diese primären Pathologien, pathogenen Faktoren, das ist natürlich was, das ist relativ unspezifisch. Und da können wir jetzt nicht sozusagen unseren Verdacht erhärten, haben wir eine Patientin mit Endometriose vor uns, ja oder nein. Vielleicht noch ganz kurz ergänzend. Wir müssen natürlich immer auch uns bewusst darüber sein, wird diese Frau in dem Moment behandelt, in dem wir sie sehen? Ist sie zum Beispiel gerade unter Hormonen? Wenn die Patientin gerade unter der Hormontherapie ist, dann kann das sein, dass ihre Symptome maskiert sind und wir eben keine Zeichen von Blutstase haben.
Aha, okay. Viele von den jungen Patientinnen vor allem kommen ja auch wegen Schmerztherapie und Gynäkologinnen und Gynäkologen raten ja dann auch eher zur Hormontherapie, sodass also Östrogen unterdrückt wird und die Endometrioseherde nicht weiter wachsen können. Und bei Frauen mit Kinderwunsch wird dann aber eher eine Laparoskopie empfohlen. Welche Strategien gibt es dann in der integrativen Gynäkologie?
Ja, das wäre fast schön, wenn es immer so wäre, wie du das gerade beschrieben hast. Ne? Wenn man sagt, okay, erst einmal wird die Hormontherapie empfohlen und dann die operative Entfernung der Herde, wenn ein Kinderwunsch ansteht. Das ist nicht immer so. Ich muss sagen, leider auch immer wieder ganz junge Patientinnen, die sind dann vielleicht 16 und haben schon eine operative Entfernung der Endometriose hinter sich. Das ist natürlich dann fraglich, ob das so unbedingt der richtige Schritt ist. Also in der westlichen Medizin, da stehen eben nur diese beiden großen Bereiche, leider im Moment noch nur diese beiden großen Bereiche zur Verfügung, die Hormontherapie und die operative Therapie. In der Folge bei Kinderwunsch kommen dann die Maßnahmen der Reproduktionsmedizin dazu. Wenn wir da jetzt integrativ drauf schauen, dann können wir sozusagen alle Therapiestrategien mit TCM ergänzen, also mit traditioneller chinesischer Medizin, in erster Linie mit Akupunktur und mit chinesischer Arzneimitteltherapie. Das heißt, wir können unseren Patientinnen anbieten, die Hormontherapie mit chinesischer Medizin zu begleiten. Wir können die operative Entfernung der Herde, das ist natürlich reine Sache der westlichen Medizin, aber wir können das anschließend mit chinesischer Medizin weiterführen, die Behandlung. In aller Regel wird nach einer operativen Therapie dann anschließend die Hormontherapie empfohlen. Außer wenn wirklich gerade ein akuter Kinderwunsch ansteht. Wenn ein akuter Kinderwunsch ansteht, dann ist es auf jeden Fall immer sinnvoll, mit chinesischer Medizin zu behandeln. Also das ist sozusagen das allerwichtigste Aufgabenfeld für uns als TCM-Therapeuten. Weil die Patientinnen in dieser Phase ja sozusagen aus Sicht der westlichen Medizin komplett unbehandelt sind. Weil wenn sie unter Hormone gehen, das hat halt nun mal eine kontrazeptive Wirkung. Also das heißt, dass sie in dieser Phase, wo sie den Kinderwunsch realisieren wollen, da sind sie aus Sicht der westlichen Medizin unbehandelt, ja, können nur Schmerzmittel nehmen. Und das heißt, in dieser Phase, da sie mit chinesischer Medizin zu begleiten, ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. So, und welche Therapiestrategie wir jetzt integrativ anwenden, das hängt wirklich sehr von der individuellen Situation der jeweiligen Patientin ab. Und deswegen hatte ich gerade eingangs gesagt, das wäre auch sehr wünschenswert, wenn das auch in der westlichen Medizin so wäre, aber ganz so sauber ist es oft nicht getrennt. Denn wir müssen uns immer fragen, Endometriose ist eine chronische Erkrankung. Ja, das heißt, dass die Patientinnen mit Endometriose damit rechnen müssen, ihre gesamte fruchtbare Lebensphase mit Endometriose umgehen zu müssen. Das heißt nicht, dass sie immer Beschwerden haben müssen, aber das heißt, dass man ein Gesamtkonzept machen muss für die gesamte reproduktive Phase einer Frau. Und das heißt, man muss ein bisschen gucken, an welchem Punkt sind die Frauen gerade und was steht als nächstes an. Also wenn wir sozusagen ganz vorne anfangen bei den jungen Frauen, eher noch Mädchen, ja, mit 16 Jahren, dann würde ich sagen, dann ist die hormonelle Therapie gar nicht verkehrt. Einfach deswegen, weil wir bei der hormonellen Therapie, da, das ist vergleichsweise einfach für die Patientin, sie ne, einmal am Tag eine Pille schlucken, das ist vergleichsweise einfach gemacht, das ist also vom Aufwand her gering, das kostet nicht viel Zeit, wie jetzt einmal wöchentlicher Besuch in der Praxis für chinesische Medizin. Und die jungen Mädchen brauchen nicht so stark mitzuarbeiten. In der chinesischen Medizin, da werden wir später nochmal zu kommen, hier heute in dem Podcast, was können Patientinnen selber machen. In der chinesischen Medizin ist es ganz, ganz wichtig, die Patientinnen mit ins Boot zu holen. Die Patientinnen müssen mitarbeiten. Das heißt, es reicht nicht, wenn sie sich sozusagen in unsere, wenn auch kundigen Hände geben als TCM-Therapeuten, sondern es ist ganz wichtig, dass sie die Verantwortung für ihre Erkrankung selbst in die Hand nehmen und ihren Teil dazu beitragen, dass diese Erkrankung auf einem Level bleibt, wo sie sagen, okay, so komme ich damit zurecht. Und das ist bei ganz jungen Mädchen ist das oft ein bisschen problematisch, weil die haben natürlich oft einen extremen Stress in der Schule und sind oft auch sehr, sehr stark eingebunden in sowohl schulische Aktivitäten als auch dann eventuell Hobbys. Und ich persönlich finde auch, dass die jungen Mädchen, die dürfen ruhig, also wenn ich mir was wünschen dürfte für sie, dann würde ich mir wünschen, dass sie eine unbeschwerte Jugendzeit verleben. Und da ist es gar nicht so verkehrt oft, dass sie einfach unter Hormone gehen. Jetzt ist die Hormontherapie in der westlichen Medizin leider mit zum Teil mit recht starken Nebenwirkungen verbunden. Und zwar Nebenwirkungen auf eine Art und Weise, dass es für die Patienten wirklich nicht tolerabel ist. Schwierigsten Nebenwirkungen sind depressive Verstimmungen. Es können auch Schmerzen trotz Hormontherapie auftreten. Und beides, aber eben auch gerade diese depressiven Verstimmungen, lässt sich sehr, sehr gut mit chinesischer Medizin behandeln. Das heißt also, für die jungen Patientinnen ist es oft gar nicht verkehrt. Sie gehen unter Hormone und wir in der Praxis für chinesische Medizin begleiten die Nebenwirkungen und behandeln die Nebenwirkungen, wenn sie denn auftreten sollten. Das können wir erst einmal abwarten. Das heißt, die Patientinnen gehen unter Hormone. Wir warten ab, wie geht es ihnen darunter? Wenn es ihnen gut geht und sie mit den Nebenwirkungen gut zurechtkommen, wunderbar. Wenn sie dann mit den Nebenwirkungen nicht so gut zurechtkommen, dann können wir mit chinesischer Medizin begleitend behandeln. So, warum empfehle ich denn das? Warum? Ich bin ja selber Therapeutin für chinesische Medizin. Warum sage ich nicht, naja, Mensch, können wir doch besser mit chinesischer Medizin behandeln? Und zwar liegt das daran, wir können die Schmerzen oft relativ gut mit chinesischer Medizin behandeln. Aber wir können, die Frauen haben ja trotzdem ihre Monatsblutung. Und bei jeder Monatsblutung besteht das Risiko, dass Endometrioseherde sich weiter ausbreiten und die Situation sich verschlechtert. Und dieses, nach einer OP würde man von einem Rezidivrisiko sprechen. Vor einer OP ist das sozusagen die weitere Ausbreitung der Endometriose. Die können wir mit chinesischer Medizin nicht sicher verhindern. Es gibt eine ganze Reihe Studien dazu, vor allem chinesische Studien, die das behaupten. Das Problem bei diesen Studien ist aber immer, dass sie davon ausgehen, erst ist eine Laparoskopie gemacht worden, anschließend ist mit chinesischer Medizin behandelt worden und dann wurde eruiert, okay, wie ist die Schmerzsymptomatik und es kam dann jeweils raus, okay, die Schmerzen sind deutlich besser. Prima, aber dass wir Schmerzen mit chinesischer Medizin recht gut bei Endometriose recht gut behandeln können, das wissen wir schon. Da gibt es eine ganze Reihe Studien zu. Deswegen ist das einfach an sich kein Beweisgrund, denn wie wir wissen, sind die Schwere oder die Stärke der Schmerzen nicht zwingend in Korrelation zur Ausbreitung der Endometriose. Das heißt also, ein kleiner Endometrioseherd kann zu starken Schmerzen führen und andersrum kann eine weit stark verbreitete Endometriose zu nur geringen Schmerzen führen. Also das heißt, das ist nicht zwingend gleich. Ich kann nicht davon ausgehen, starke Schmerzen gleich starke Verbreitung von Endometriose und andersrum. So, das heißt einfach, wir wissen nicht genau, können wir mit chinesischer Medizin die Ausbreitung von Endometriose verhindern. Und da das dann sowohl zu Verwachsungen als und entsprechend zu Schmerzen führen kann, als auch später beim Kinderwunsch hinderlich, bei der Umsetzung, bei der Realisierung des Kinderwunsches. Deswegen bin ich bei jungen Mädchen tatsächlich eben häufig für die Hormontherapie, weil das, die Hormone werden dann im Langzyklus gegeben, das heißt ohne Abbluten über mehrere Monate. Das heißt, die Frauen haben viel seltener Blutungen und entsprechend ist das Risiko, dass die Endometriose sich weiter ausbreitet, im Vergleich zu keiner Hormontherapie deutlich reduziert. So, das ist der eine Bereich, aber wenn wir jetzt bei jungen Frauen, sagen wir um die 25, sie haben vielleicht schon den Partner gefunden, der mit dem sie sich Kinder vorstellen könnten, dann würde ich immer dazu raten, dass die Patientinnen ihre Lebenssituation wirklich gut im Blick haben. Das heißt, die Frage ist, wann möchten sie ihren Kinderwunsch realisieren? Wenn sie dann zum Beispiel sagen, na ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir so in einem Jahr loslegen, dann können wir sagen, okay, das können wir dann gut auch mit chinesischer Medizin allein vorbereiten. Eventuell bleiben sie dann auch unter Hormonen, bis sie den Kinderwunsch wirklich umsetzen. Aber wenn das in einem Zeitrahmen von, sagen wir, ein Jahr ist, dann ist das durchaus vertretbar, das auch mit chinesischer Medizin allein zu machen. Und eben in dieser Zeit auch schon mal zu schauen, wie funktional ist denn der Zyklus. Das können wir am besten mit der Verfolgung der Basaltemperaturkurve machen. Und gibt es weitere Probleme, die wir drumherum schon behandeln können. So, und dann gibt es die Patientin, die hat ihren Kinderwunsch schon realisiert. Sie hat alle Kinder, die sie in diesem Leben haben wollte, hat sie schon. Ist vielleicht schon Mitte, Ende 40 und geht so langsam Richtung Menopause kommt mit den Hormonen nicht gut zurecht. Das wäre eine Patientin, bei der hätte ich jetzt relativ wenig Bedenken zu sagen, gut, das machen wir mit chinesischer Medizin allein. Solange das Schmerzlevel auf einem, das Schmerzempfinden auf einem Level bleibt, wo sie sagt, damit komme ich gut zurecht, weil es nicht mehr so viele Jahre bis zur Menopause sind. Und wie gesagt, wir können mit der chinesischen Medizin die Schmerzen ganz gut behandeln. Das heißt also, die integrative Behandlung, die richtet sich sehr, sehr stark danach. So, wir können alle Maßnahmen mit chinesischer Medizin begleiten oder auch alternativ anbieten, aber eben wirklich in Abhängigkeit davon, in welcher Lebenssituation, wie alt ist die Patientin, in welcher Lebenssituation befindet sie sich und wie sieht es mit ihrem Kinderwunsch aus.
Vielen Dank, das war eine wirklich sehr schöne Differenzierung und zeigt auch, dass wir als Therapeutinnen der chinesischen Medizin, wenn wir integrativ arbeiten wollen, wirklich genau wissen, was die westliche Medizin tut und auch bezweckt. Du hast dich auf dem Gebiet ja auch schon engagiert, indem du bei der Entwicklung provisorischer Leitlinien für die Behandlung von Unterbauchschmerzen mit Akupunktur aufgestellt hast. Was war der Hintergrund dieses Projekts und wie weit ist es gediehen inzwischen?
Also Hintergrund des Projektes ist tatsächlich, dass ich es sehr, sehr spannend und wünschenswert fände, wenn wir Leitlinien hätten in der chinesischen Medizin. Nicht unbedingt, weil ich glaube, dass Leitlinien letztendlich irgendwie jede Frage beantworten können, sondern weil ich denke, gerade jüngeren und unerfahrenen Therapeuten könnten Leitlinien helfen, um zu wissen, in welchem Spektrum sozusagen, in welchem Behandlungsspektrum muss ich denn suchen. So, deswegen finde ich Leitlinien eigentlich an sich eine ganz, ganz schöne und wichtige Sache. Und dann habe ich in England, das hattest du gerade einführend schon gesagt, meinen Master gemacht und im Rahmen dieses Masterprojekts als Masterarbeit habe ich eine Studie durchgeführt, bei der ich eben versucht habe, Leitlinien zur Akupunkturbehandlung bei Endometriose zu machen. Also da ging es wirklich ganz speziell nicht nur um chronische Unterbauchschmerzen, sondern wirklich um Patientinnen mit Endometriose. Und das war ein zweigeteiltes Projekt. Da habe ich mir erst angeschaut, welche Studien gibt es in dem Bereich und wie ist denn in diesen Studien die Endometriose behandelt worden. Das heißt, die Behandlungsdetails habe ich aus diesen Studien extrahiert und dann geschaut, okay, wie können wir da eventuell schon gute Hinweise darauf finden, wie wir Endometriose in der chinesischen Medizin mit Akupunktur behandeln können. Leider war das nicht so wahnsinnig ergiebig, weil die Berichterstattung in Studien vielfach nicht optimal ist. Da fehlen einfach viele Behandlungsdetails, die wir als TCM-Therapeuten aber brauchen, um so eine Behandlung wirklich auch wirklich im Detail nachvollziehen zu können. Und deswegen habe ich dann sozusagen als zweiten Schritt eine Delphi-Studie gemacht. Eine Delphi-Studie ist eine Expertenbefragung über mehrere Runden, bei der es darum geht, einen Konsens zu finden unter den Experten. Das heißt, auf welche Behandlungsdetails können sich die Experten einigen? Und da habe ich 20 Akupunkturexperten weltweit, also wirklich aus China, aus den USA, aus Australien, Neuseeland, Israel und natürlich hier auch aus dem europäischen Raum inkludiert und eben dazu befragt, wie behandeln Sie Ihre Endometriose-Patientin in der Praxis? Und diese Studie, die ist inzwischen, also meine Masterarbeit ist längst geschrieben und diese Studie ist inzwischen auch veröffentlicht unter Giese and Hairs. Hairs schreibt man H-E-I-R-S, Giese and Hairs 2023 ist die erschienen und da kann man sich die Ergebnisse einmal anschauen. Leider ist es so, dass Leitlinien in der westlichen Medizin, die basieren ja in der Regel auf der bestmöglichen Evidenz. Die bestmögliche Evidenz, wenn wir uns die Evidenzpyramide anschauen, das ist sind die Systematic Reviews und Meta-Analysen. Und diese Systematic Reviews und Meta-Analysen in der chinesischen Medizin, die sind in diesem Zusammenhang leider wirklich gar nicht zu gebrauchen, weil in diesen Überblicksarbeiten überhaupt keine Behandlungsdetails aufgenommen werden. Ja, das Maximum, was man dort finden kann, sind Akupunkturpunkte. Aber jetzt wissen wir, das ist natürlich schon mal ganz interessant, ja, welche Punkte werden denn gestochen? Aber jetzt wissen wir als TCM-Therapeuten auch, na ja, also nur weil ich weiß, welcher Punkt gestochen wird, weiß ich noch ganz, ganz viele Sachen nicht. Nämlich, wann genau soll ich ihn stechen? Bei welcher Patientin genau soll ich ihn stechen? Wie tief soll ich ihn stechen? Soll ich den Punkt stimulieren oder nicht stimulieren? Und so weiter und so weiter. Ja, also da gibt's noch eine ganze Reihe weiterer Behandlungsdetails, die ich aber eigentlich, wenn ich diese Behandlung jetzt, wenn ich mich frage, ist das sinnvoll, diesen Punkt zu benutzen oder nicht, die ich damit noch nicht beantwortet habe. Und deswegen ist sozusagen dieser zweite Schritt, den ich dann gemacht habe, nämlich zu sagen, okay, ich frage Experten, wie habt ihr denn Endometriose behandelt? Das ist in der Hierarchie der Evidenz relativ weit unten, leider. Also man weiß nicht genau, wo man Delphi-Studien einordnen soll. Das wird in der Forschung diskutiert. Aber es ist auch nicht ganz oben. Und deswegen haben wir dann, als wir es veröffentlicht haben, gesagt, okay, wir nennen es provisorische Leitlinien, weil da eben sozusagen die Spitze der Evidenz fehlt. So, jetzt ist das ja eine schöne Sache, dass das schon veröffentlicht ist und ist auch frei zugänglich. Das heißt, das kann jeder googeln und kriegt diesen Artikel frei zugänglich zur Verfügung gestellt. Allerdings ist dabei herausgekommen, dass wir einige Behandlungsdetails relativ genau definieren können und andere Behandlungsdetails aber noch offen geblieben sind. Da konnten sich die Experten auf keinen Konsens einigen und es waren auch letztendlich einfach zu viele Behandlungsdetails. Also der Fragebogen zur zweiten Runde, das waren, glaube ich, 12 Seiten mit Fragen. Und das ist einfach vom Umfang schon relativ groß. Ja, das heißt, es war einfach nicht möglich, so weit im Detail ins Detail zu gehen und immer weiter zu fragen. Also zum Beispiel, welche Fragen wir klären konnten, war, es gibt eine ganze Reihe von Akupunkturpunkten, die wir verwenden können. Dazu gehören einmal die Lokalpunkte, dann als Fernpunkte sind die häufigst benutzten Punkte Leber 3 und Milz 6, gefolgt von Milz 10 und Magen 36. Und was auch immer mit dabei sein sollte, sind Shen-beruhigende Punkte. Das finde ich ganz, ganz wichtig und sehr interessant, dass wir sozusagen den geistig emotional-seelischen Komplex unserer Patientin nie aus dem Auge verlieren. Ja, die Endometriose ist eine Erkrankung, die ganz eng mit den Emotionen der Patientin verbunden ist. Das müssen wir immer auf jeden Fall mitbehandeln. Dann gibt es einige Behandlungsdetails, zum Beispiel, dass wir mindestens mit einer Behandlungsdauer von 2 bis 3 Monaten rechnen müssen. Ja, das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, insbesondere für noch weniger erfahrene TCM-Therapeuten. Dass man kann auf keinen Fall damit rechnen, ich fange an zu behandeln und nach 2, 3 Sitzungen ist das gut. Oder auch nach 5 Sitzungen. Ja, also das heißt, wir müssen damit rechnen, dass wir 2, 3 Zyklen brauchen. Und es kann auch gut sein, da gab es eine ganz interessante chinesische Studie, die haben bei Endometriose Grad 3 und 4, also bei einer stark verbreiteten Endometriose, sogar über ein halbes Jahr behandelt. Ja, also damit müssen wir rechnen, dass die Behandlungsdauer lang ist. Was wir nicht rausgefunden haben oder wo die Fragen einfach noch offen sind, sind zum Beispiel, ja, welche Punkte soll ich denn überhaupt nehmen, bei welcher Patientin, wie kann ich nach Syndromdiagnosen unterscheiden, wie sieht's aus mit einer Nadelstimulation? Das sind alles Details, die in Abhängigkeit von der jeweiligen Patientin und der jeweiligen Situation dann getroffen werden müssen.
Du hast eben schon mal das Thema Infertilität und chinesische Medizin bzw. integrative Behandlung angesprochen. Das ist ja, wie du eben erzählt hast, sozusagen die große Chance für die chinesische Medizin bei Endometriose aktiv zu werden. Wie würdest du da vorgehen oder was könntest du da jungen Therapeutinnen und Therapeuten empfehlen?
Ah ja, okay. Also das ist eine ganz, ganz, ganz spannende und auch ein kleines bisschen verzwickte Fragestellung. Weil ich hatte gerade schon kurz ausgeführt, dass wir Endometriose als Blutstase übersetzen. Das heißt, wenn ich nur die Endometriose behandle, mit Fokus auf Schmerzbehandlung. Ja, Schmerzen in der chinesischen Medizin sind immer eine Stagnation von Qi oder eine Blutstase. Das heißt, was auch immer dann sozusagen primär darunter liegt, ja, aber per Definition. Das heißt, wenn ich die Schmerzen behandle, dann kann ich mich auf die Behandlung von Blutstase konzentrieren mit der Behandlung der entsprechenden Primärpathologien. So, bei Kinderwunsch sieht das Ganze ziemlich anders aus, weil wir haben beim Kinderwunsch das Problem, dass bei Frauen mit Endometriose häufig die Eizellqualität nicht ganz in Ordnung ist. Das liegt daran, die Endometriose ist ja eine chronisch entzündliche Erkrankung im Unterbauch und durch dieses chronisch entzündliche Geschehen reifen die Eizellen in einem Milieu heran, das nicht optimal ist für die Eizellen. Das heißt, wir müssen einerseits versuchen, das Milieu zu verbessern und andererseits aber auch die Eizellqualität direkt adressieren. So, wie können wir das machen? Das können wir machen, indem wir die hormonelle Situation regulieren. Jetzt ist die Endometriose aber eine östrogenabhängige Erkrankung. Das heißt, dass wir, wenn wir den Zyklus regulieren, in Gefahr laufen, die Östrogene im Körper nochmal weiter zu erhöhen. Und das ist sozusagen der schwierige Punkt bei Kinderwunsch. Das heißt, wir arbeiten sozusagen so ein bisschen gegensätzlich. Wir müssen einerseits Blut bewegen und andererseits aber die Eizellqualität stärken. Das heißt, uns und auch den Patientinnen muss klar sein, dass wir nicht beides gleichzeitig gleichermaßen gut behandeln können. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir das auch im Gespräch mit den Patientinnen sagen. Das ist aus meiner Erfahrung überhaupt kein Problem. Die Patientinnen verstehen das sofort, wenn man denen das so erklärt. Aber es muss einem einfach klar sein. Ja? Die Patientinnen müssen wissen, dass man eben die Schmerzen optimaler behandeln könnte, wenn man nur die Schmerzen allein behandeln würde. Eben auch, weil die Erfolge dann, was die Schmerzen angeht, oft nicht ganz so gut sind, wie wenn wir eben die Schmerzen allein behandeln würden. So, und wie können wir das jetzt machen? Ich mache das in der Praxis so, dass ich die verschiedenen Aspekte der Behandlung in den verschiedenen Zyklusphasen adressiere. Das heißt, die Schmerzen behandle ich In erster Linie ab kurz vor Beginn der Periode, wenn eben diese Schmerzsymptomatik einsetzt, beziehungsweise 2, 3 Tage vorher, bis Ende der starken Blutung. Ja, in dieser Phase, da geht es in erster Linie darum, Blut zu bewegen und Qi zu bewegen, eventuell zu wärmen, also alles das, was zur Blutstase führt, zu behandeln. So, das heißt, das mache ich sowohl mit Akupunktur als auch mit Kräutern. Gibt es eine Rezeptur ab kurz vor Beginn der Periode bis Ende der starken Blutung. Und die zweite Rezeptur, die gebe ich dann über den Rest des Zyklus ab Ende der starken Blutung bis kurz vor Mens. Und diese zweite Rezeptur, das ist jetzt so ein bisschen so eine Wollmilchsau-Rezeptur. Ja, da geht es dann darum, einerseits Blut zu bewegen. Es werden ganz, ganz wichtig, immer auch gut bewegende Kräuter mit reingegeben in diese Rezeptur. Dann geht es darum, die Primärpathologie zu behandeln, was auch immer das ist. Qi-Stagnation, Kälte, Schwäche der Mitte, Qi-Mangel, Blutmangel, Feuchtigkeit etc. Also das wird alles in dieser Rezeptur mit behandelt. Plus Kräuter, die wirklich auch direkt die Eizellqualität adressieren. Ich gebe da sehr gerne Tu-Sitze und Gut-Sitze.
Welche 3 klinischen Studien zu TCM und Endometriose würdest du jedem und jeder Therapeutin empfehlen zu lesen?
Gute Frage. Also es gibt nicht so wirklich die 3 Studien, wo man sagt, okay, da falle ich jetzt tot um, weil die so toll sind und die unbedingt gelesen haben. Aber ich denke, es gibt 3 Studien, wo ich sagen würde, okay, das ist sehr interessant. Und zwar die erste ist eine Studie von Mike Armer. Das ist ein Wissenschaftler von der Western Sydney University in Australien. Und der hat eine Studie gemacht zur Akupunkturbehandlung bei Endometriose im Vergleich zu Usual Care, also im Vergleich zu Hormontherapie oder westlicher Behandlung. Und das ist einfach an sich erstmal eine Studie mit sehr kleinen Teilnehmerzahlen, weil das eine Feasibility Study war, also eine Studie, wo es um die Machbarkeit ging. Ja, macht dieses Studiendesign Sinn? Und in dieser Studie ist an sich erstmal von den Parametern der chinesischen Medizin gut gemacht. Also das heißt, das ist ganz interessant, sich einmal anzuschauen, okay, wie sieht denn so eine gut gemachte Studie aus? Dafür ist es ganz gut und interessant. Das Problem ist, dass diese Feasibility Study ergeben hat, dass wir auf keinen Fall oder besser nicht Akupunktur mit Usual Care, also mit der normalen westlichen Therapie vergleichen sollten. Warum nicht? Weil die Dropout Rate, also die Rate von Abbrechern in der Gruppe der Usual Care, also der westlichen Medizin, so hoch war, ja, dass wir sagen können, das funktioniert einfach überhaupt nicht als Vergleichsgruppe. Das finde ich extrem interessant. Und das spiegelt auch meine Erfahrung in der Praxis wider, dass viele Endometriose-Patientinnen sehr, sehr unzufrieden sind mit den Behandlungsmöglichkeiten der westlichen Medizin. Dazu gibt es auch eine andere Studie, die die Endometriose-Patientinnen befragt. Und da kommt raus, dass insbesondere jüngere Frauen, vor allem mit akademischem Hintergrund, die Hormontherapie ablehnen. Und das ist wirklich auch meine Beobachtung in der Praxis, dass ich unheimlich viele Endometriose-Patientinnen habe, die die Hormontherapie ablehnen, wegen der Nebenwirkungen, aber auch generell, weil sie sagen, ich will mich nicht fremdbestimmt fühlen. Ich habe das Gefühl, dass mein Körper dann so ein bisschen ferngesteuert ist. Und das möchte ich nicht, deswegen lehne ich die Hormontherapie ab. Also dafür ist diese Studie von dem Mike Armer wirklich sehr, sehr, sehr interessant.
Aber du hast eben auch gesagt, dass du Hormontherapie deswegen befürwortest, damit sich die Herde nicht weiter ausbreiten, ne? Also was sagst du denen dann? Also wenn das jetzt, sagen wir, keine jungen Mädchen mehr sind, so Frauen zwischen, was weiß ich, 18 und Kinderwunschalter?
Genau, also das sind immer verzwickte Gespräche. Gut. Ich kläre sie in erster Linie auf. Ja, also ganz häufig fühlen sich die Endometriose-Patientinnen nicht ausreichend informiert von ihren Ärztinnen, Gynäkologinnen oder auch im Endometriosezentrum. Das heißt einfach, die haben oft nicht ausreichend Informationen, um eine Entscheidung basierend auf sozusagen dem Wissensstand treffen zu können. Das heißt, da geht es häufig darum, häufig kommen die Patientinnen mit einer eher emotional ausgerichteten Haltung. Ja? Also ich mag keine Hormone oder ich lehne Hormone ab, aber das ist, da muss man ganz genau unterscheiden, warum lehnen sie Hormone ab? Lehnen sie Hormone aus ideologischen Gründen ab oder geht es wirklich darum, dass sie selbst schlechte Erfahrungen damit gemacht haben? Aha. Und dann muss man sie darüber aufklären, oder ich mache das in meiner Praxis so, dass ich sie darüber aufkläre, was sind die Vorteile von der Hormontherapie und auf der anderen Seite, was sind die Vorteile von chinesischer Medizin? Ja, und was sind aber auch die Nachteile von chinesischer Medizin? Und dann muss letztendlich die Patientin, das ist ja ein mündiger Mensch, selbst entscheiden, okay, was möchte ich denn jetzt machen? Ich finde das ganz, ganz, ganz wichtig, dass man da versucht, unvoreingenommen zu sein und auch den Patienten eventuell Vorurteile der Hormontherapie gegenüber zu nehmen. Weil ich eben immer wieder auch die Erfahrung gemacht habe, dass Patientinnen das nicht so gerne hören. Ja, die kommen ja zu mir, weil sie mit chinesischer Medizin behandelt werden wollen. Das ist erstmal eine schöne Sache. Aber man muss einfach gucken, ist das wirklich sinnvoll für diese Patientin? Und wenn die Patientin dann, wenn ich merke, die macht ihre Ohren ganz fest zu, wenn ich die Vorteile der Hormontherapie beschreibe, ja, dann muss ich das nochmal sagen oder deutlicher sagen. Also der Patientin muss wirklich klar sein, auf welcher Grundlage sie ihre Entscheidung trifft. Ich habe jetzt gerade eine Patientin vor Augen, wenn ich das so erzähle, dann erinnere ich mich an eine Patientin, die auch die Hormontherapie sehr stark abgelehnt hat. Sie war schon Ende 30 oder Anfang 40, ist schon ein paar Jahre her, ich weiß nicht mehr genau, wie alt sie war. Sie kam mit der Aussage, der Kinderwunsch ist für mich abgeschlossen. Ich habe das jahrelang versucht, das hat nicht geklappt. Jetzt bin ich für die Schmerzbehandlung hier. Unter dieser Voraussetzung habe ich mich dann habe ich gar nicht groß mit ihr darüber diskutiert. Irgendwie, das, wie gesagt, ist auch ein paar Jahre her. Inzwischen mache ich das deutlicher. Und habe dann mit chinesischer Medizin angefangen zu behandeln. Das war so mittelerfolgreich, würde ich sagen. Also da gibt es Beispiele, bei denen funktioniert das besser als bei dieser Patientin damals. Das heißt, ihre Schmerzen waren zwar deutlich besser, aber keinesfalls im Bereich von weg. Ja, also ihr ging es deutlich besser. Sie war immerhin arbeitsfähig während ihrer Menstruation. Das war sie vorher jahrelang nicht gewesen. Da ist sie mindestens 3 Tage bis eine Woche ausgefallen bei der Arbeit, während sie ihre Periode hatte, kurz vorher und danach. So, und dann hat sie mir wirklich so ein bisschen aus heiterem Himmel eröffnet, ach ja, und ich mache übrigens jetzt noch mal eine Clomiphen-Therapie für den Kinderwunsch. Und das fand ich, also erstmal fühlt sich das nie gut an als Therapeut, wenn man dann sozusagen so Informationen nur so halb gesagt bekommt. Und zum anderen weiß ich aber auch genau, ich hätte sie ganz anders beraten und ich hätte sie ganz anders behandelt, wenn ich gewusst hätte, dass der Kinderwunsch noch nicht abgeschlossen ist. Ja, dass sie doch immer noch mit einem Teil von ihrem Herzen hofft, dass sie diesen Kinderwunsch realisieren kann. Was ich persönlich sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Aber seien wir doch bitte offen, dass wir wissen, woran wir sind. Ja, also, und das ist, deswegen bin ich wirklich ein großer Verfechter davon, alle Ideologie in den Schrank zu sperren und zu sagen, okay, es geht hier wirklich um die Gesundheit der Patientin und um ihr Wohlbefinden in ihrer gesamten reproduktiven Phase. Das ist unsere Verantwortung, die mit im Blick zu haben, diese gesamte Phase. Und nicht zu sagen, ah ja, jetzt ist die Patientin hier für das nächste halbe Jahr, kann ich sie vielleicht ganz gut behandeln und danach juckt mich das nicht mehr, weil sie kommt eh nicht mehr. Also das finde ich, da müssen wir wirklich die Verantwortung übernehmen und sie wirklich so beraten, dass sie möglichst beschwerdefrei durch ihre fruchtbaren Jahre kommt.
Okay, Studie 2.
Studie 2. Studie 2 ist eine natürlich auch zur Endometriose, ist ja klar. Und zwar ist das eine Studie eine chinesische Studie von Zhao et al., also ZHAO, in 2013 gemacht. Und zwar hat chinesische Arzneimitteltherapie bei Endometriose untersucht. Und die Studie an sich, die finde ich jetzt gar nicht so wahnsinnig erhellend. Aber was ich wirklich interessant finde in dieser Studie ist, das war eine der ganz, ganz wenigen Studien, die nach Syndromen differenziert haben. Die haben drei verschiedene Syndrome unterschieden, und zwar Qi-Stagnation und Blutstase, Schwäche, Qi-Mangel und Blutstase und Kälte und Blutstase. Und entsprechend dieser drei Syndromdiagnosen, Hauptsyndromdiagnosen, haben sie ihre Patientinnen behandelt mit verschiedenen Kräuterrezepturen. Und was ich daran so interessant finde, weswegen ich diese Studie zu lesen empfehle, ist, dass die Wissenschaftler, die diese Studie gemacht haben, dass sie sich ganz stark auf ihre Therapiestrategie konzentriert haben. Also zum Beispiel bei der in der Patientengruppe von der Patientin, die diagnostiziert worden mit Qi-Mangel und Blutstase, ist Huang Qi mit drin. Huang Qi, Astragalus, als Qi-tonisierendes Kraut. Und Huang Qi war mit 30 Gramm in dieser Rezeptur, also sehr, sehr hoch dosiert. Mhm. Das ist bei allen anderen anderen Syndromen auch so, dass sie ganz stark, ne, also zum Beispiel diese Kälterezeptur, da sind ist Fuzi mit drin, Hu Gui mit drin, aber alles sehr hoch dosiert. Also selbst wenn wir jetzt abrechnen, dass in China oft sowieso generell höher dosiert wird, ne, sind es immer noch ganz klare Entscheidungen. Und das finde ich wahnsinnig interessant, ja, dass man sagt, okay, ich mache sozusagen meine Syndromdiagnose, und häufig ist es ja in der Praxis so, ich habe so ein bisschen von allem. Ja. Ne? Die Patienten ein bisschen Qi-Stagnation und ein bisschen Qi-Mangel und ein bisschen Feuchtigkeit und ein bisschen dies und ein bisschen das. Also das ist ja leider nun die Regel. Ja? Und zu sagen, okay, was denke ich denn? Was ist meiner Beobachtung nach den Zeichen und Symptomen der Patientin, das Hauptproblem? Und das Hauptproblem wird wirklich massiv angegangen. Ja? Das fand ich daran super interessant. Also sozusagen der Fokus auf das Wesentliche. Dass man sozusagen bei allem, Endometriose-Patienten sind in aller Regel extrem komplex, ja, und dass ich aber sage, okay, in dieser ganzen Komplexität versuche ich, meinen Fokus zu setzen und den in erster Linie zu behandeln. Und das ist aus meiner Sicht eine gute Strategie auch für jüngere oder Therapeutinnen und Therapeuten, die noch nicht so weit fortgeschritten sind, dass man sagt, okay, erst sozusagen fokussiere ich mich auf die Behandlung dessen, was am wichtigsten ist, was im Zentrum steht, weil sich eben so häufig andere Symptome und Zeichen mit verbessern, wenn ich sozusagen die Hauptproblematik behandle. Ne? Das heißt, ich brauche nicht für jedes Symptom ein Einzelkraut und nicht für jedes Symptom eine extra Nadel.
Mm. So wie wenn man den Perfect Storm unterbricht.
Genau.
Und die dritte Studie?
Ja, die dritte Studie, die ist jetzt meine eigene. von der ich gerade schon kurz erzählt habe, die ist ENHANCE 2023, einfach deswegen, weil ich das eben schon, und da würde ich dann auch ermutigen wollen, den Anhang, ja, die Supplements, das Supplementary Material mitzulesen, weil dort ist wirklich sozusagen insbesondere die Studien sind ja immer relativ kurz, das, was man da veröffentlichen kann. Ja, da gibt es immer eine Zeichenzahl, das heißt einfach, da ist man so beschränkt auf das Wesentliche. In dem Zusatzmaterial, was aber mit veröffentlicht ist und was man dann mit anklicken kann, da sind wirklich einmal die gesamten Ergebnisse dieser Expertenbefragung mit dabei. Und das finde ich schon interessant, weil man da einfach nochmal ein paar Dinge erfährt, auf die sich die Experten einigen konnten, die vielleicht auch für erfahrene Therapeuten wichtig sind. Zum Beispiel war eine Sache, die mir nicht so klar war und wo ich gedacht habe, das ist interessant. Also da ging es darum, dass wir haben bei Endometriose sehr häufig Kälte als pathogenen Faktor vorliegen. Und eine dieser Erkenntnisse aus der Studie war, dass wenn Wärme die Schmerzen verbessert, dann soll Wärme angewendet werden, sogar wenn die auf der Zunge Hitzezeichen zu sehen sind. Ja, das finde ich ganz interessant als Therapeutin, weil man ja oft verschiedene Zeichen hat, wo man nicht weiß, okay, nehme ich jetzt, an was halte ich mich jetzt, also an den Puls oder an die Zunge. Ne, da ist man ja oft verwirrt, weil die Zeichen nicht ganz zusammenpassen. Und diese Aussage eben, selbst wenn die auf der Zunge Zeichen von Hitze zu sehen sind, Selbst dann soll ich Wärme benutzen, wenn die Schmerzen bei Wärme gebessert werden. Das fand ich zum Beispiel ganz interessant.
Ja, das finde ich auch interessant, weil ich bin da immer sehr vorsichtig, vor allen Dingen, wenn noch eine starke Blutung mit dabei ist.
Ganz genau, ne? Das ist völlig richtig. Ich meine, bei einer starken Blutung müssen wir uns dann immer fragen, warum ist die Blutung stark? Und typische Ursache für starke Blutung ist natürlich Hitze. Aber wie sieht die Blutung dann aus? Die ist leuchtend rot. Wenn diese Blutung aber dunkel ist und eher klumpig, dann ist es vielleicht eine starke Blutung aufgrund von Blutstase.
Ja.
Und kann ich trotzdem Hitze anwenden. Ja? Also das heißt, dass eben diese Wärmeanwendung einen ganz, ganz wichtigen Aspekt darstellt. Und ich fand es wirklich interessant, irgendwie zu sehen, dass die Experten sich darauf einigen konnten, dass die Zunge Hitzezeichen aufweisen darf. Eine zweite ganz, ganz wichtige Erkenntnis fand ich, dass die Therapeuten sich darauf einigen konnten, zwar 100% der Therapeuten, also alle, sich darauf geeinigt haben, selbst die reine Akupunkteure waren, in China ist das ja, gibt es ja die Unterscheidung zwischen Akupunkteuren und Therapeuten für chinesische Arzneimitteltherapie, und auch die reinen Akupunkteure, selbst die gesagt haben, wir haben bessere Ergebnisse und schnellere Ergebnisse, wenn wir die Akupunktur mit chinesischer Arzneimitteltherapie kombinieren.
Mhm.
Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir uns klar machen müssen, dass wir die chinesische Arzneimitteltherapie bei der Behandlung von Endometriose in aller Regel brauchen werden.
Ja. Gut. Jetzt gucken wir mal auf der anderen Seite, auf der westlichen Seite. Da gibt es die S2-Leitlinie Diagnostik und Therapie der Endometriose. Die ist die aktuellste von 2020. Und die befürwortet ganz klar eine ganzheitliche Behandlung. Und das schließt auch Akupunktur inklusive Dry Needling und chinesische Arzneimitteltherapie ein. Wie ist deine Erfahrung bezüglich der Zusammenarbeit mit Endometriosezentren und auch Kinderwunschkliniken?
Also meine persönliche Erfahrung ist da sehr, sehr, sehr gut. Ja, ich habe hier in Bonn, meine Praxis ist in Bonn, ich habe hier eine sehr, sehr komfortable Situation, dass die Reproduktionsmediziner extrem offen sind, was die chinesische Medizin angeht. Und wir haben 4 Kinderwunschzentren in Bonn und ich arbeite tatsächlich mit allen 4 zusammen, also alle 4 Zentren schicken mir Patientinnen, die zusätzlich mit chinesischer Medizin behandelt werden sollten. Und auch was die Zusammenarbeit mit dem Endometriosezentrum angeht, wir haben hier an der Uni Bonn seit ein paar Jahren ein zertifiziertes Endometriosezentrum. Dieses Zentrum, die Oberärztin dort, ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich bereit wäre, mit ihnen zu kooperieren, was mich natürlich extrem gefreut und sehr geehrt hat und was ich seitdem eben auch tue. Also das heißt, die Offenheit der Ärzte, sowohl im Endometriosezentrum als auch in der Reproduktionsmedizin, ist extrem groß. Und ich höre das auch viel von anderen erfahrenen Kolleginnen und Kollegen in der CCM, dass sie sehr gute Erfahrungen mit den Ärzten gemacht haben. Also das, was man früher oft hatte, dass die Skepsis der chinesischen Medizin gegenüber sehr, sehr groß war, das höre ich tatsächlich nur noch relativ selten. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass die jungen Mediziner, die jüngeren Mediziner oft sehr genau wissen, wo die Grenzen ihrer medizinischen Systeme sind. Dieses Gespräch mit der Oberärztin vom Endometriosezentrum, das ist mir noch sehr lebhaft in Erinnerung, weil man gespürt hat, dass die Patientin selbst ganz unglücklich darüber ist, dass sie ihren Patientinnen nicht mehr anbieten kann. Dass sie gesagt hat, Mensch, die Patientin, ich sehe das, wir machen die OPs und hinterher lassen wir sie Hormone nehmen, damit geht es den Patientinnen oft nicht gut. Ich kann ihnen aber nichts anderes anbieten. Unser Handwerksköfferchen ist damit erschöpft. Und dass sie wirklich auf der Suche sind, und zwar wirklich auch händeringend auf der Suche sind nach anderen Möglichkeiten, die sie ihren Patientinnen noch anbieten können. Und insofern habe ich das Gefühl, da ist eine sehr, sehr, sehr große Offenheit. Es mag sicherlich noch einzelne Ärzte geben, die der chinesischen Medizin gegenüber eher zurückhaltend eingestellt sind. Aber ich würde sagen, der Trend ist deutlich in Richtung Offenheit und in Richtung Zusammenarbeit. Also insofern würde ich da jeden TCM-Therapeuten ermutigen, Kontakt aufzunehmen mit den Kinderwunschzentren und mit den Endometriosezentren in der Umgebung und sich einmal dort vorzustellen. Man muss natürlich aufpassen, dass man die Kirche im Dorf lässt, ja, und nicht plötzlich irgendwie was behauptet, was unrealistisch ist. Und wir können mit chinesischer Medizin, wer weiß, was alles erreichen, sondern dass man da einfach sehr, sehr handfest argumentiert und eben nicht das Blaue vom Himmel herunterspricht, weil sonst verstrickt man die Ärzte natürlich ganz leicht. Insgesamt, wie gesagt, habe ich den Eindruck, dass die Offenheit sehr, sehr groß ist inzwischen.
Ja, das ist sehr hoffnungsvoll. Also ich glaube auch, dass tatsächlich unser Gebiet da besonders weit vorne ist, ja, in diesem integrativen Zusammenarbeiten. Zum Schluss, dort ist es eben schon mal angekündigt, es gibt ja immer sozusagen drei Säulen, die gute Therapie, den guten Therapeuten oder Therapeutin und dann auch noch den Patienten oder Patientin, die mitmacht bei der Therapie. Und das hast du in deinem Endometriose-Ratgeber, der als Band 4 der TCM-Ratgeber-Reihe im Verlag Müller und Steinecke erschienen ist, ja auch mit dem Abschnitt »Das können Sie selbst tun« adressiert. Welche Empfehlungen hältst du denn da für die wichtigsten? Na, wir müssen ja auch die Patientinnen beraten, was ihren Lebensstil betrifft, ihre Ernährung und so weiter. Und nicht zuletzt auch deswegen, weil sie sich ja auch nicht immer nur in dieser passiven, leidenden Rolle empfinden sollen. Also Thema Selbstermächtigung.
Ja, das ist in der Tat ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und da gibt es so ein paar sehr, sehr, sehr einfache Grundregeln, zum Beispiel bei Kälte, dass sich die Patientinnen warm halten sollten, dass sie eher nicht rauchen sollten, dass sie das Rauchen aufhören sollten, wenn sie rauchen, dass sie generell regelmäßig essen sollten, ne? Also sozusagen vom Grundlebensstil eher einen gleichmäßigen Lebensstil führen sollten. So, das sind so ein paar Grundregeln. Und dann gibt's, würde ich sagen, zwei Hauptaspekte, die extrem wichtig sind. Und zwar, wenn wir nochmal einmal kurz über die Grundlagen nachdenken, was ist denn Endometriose überhaupt? Ja, wir haben vorhin gesagt, es ist eine chronisch entzündliche Erkrankung, bei der das Immunsystem letztendlich aus dem Lot ist. Ja, also es ist, einige Aspekte sind überschießend, andere sind zu gering. Also das heißt, das Immunsystem ist nicht reguliert. Wenn wir jetzt im nächsten Schritt darüber nachdenken, ja, aber wo sitzt denn das Immunsystem? Das sitzt ja am Darm. Und deswegen ist sozusagen einer der ganz, ganz, ganz wichtigen Aspekte, den die Patientinnen selbst mit angehen können, ist die Ernährung. Und zwar geht es da grob formuliert, geht es darum, eine antientzündliche Ernährung zu machen. Also es heißt, dass wir gucken, dass alle Lebensmittel und Zubereitungsformen, die potenziell entzündliche Prozesse fördern, dass sie reduziert oder sogar komplett gemieden werden. Wenn ich das so ganz kurz zusammenfassen soll, dann ist das einmal Zucker, zum Zweiten sind es Milchprodukte. Auf beides kann man nur verzichten. Und das Dritte, und das da wird es leider schwierig für viele Patientinnen, das Dritte sind Gluten und Weizen und häufig auch alle Arten von Brot. In ganz schweren Fällen ist das sozusagen, weitet sich das aus auf alles, auf alle Getreidesorten. Das heißt, da muss jede Patientin individuell schauen, wie viel kann ich vertragen und wie viel kann ich nicht vertragen. Das ist deswegen so schwierig, weil es bedeutet, dass alles, was schnell geht, können die Patienten nicht mehr essen. Weil überall Fast Food oder überall, wo man sagt, okay, da hole ich mir irgendwie schnell noch ein Brötchen beim Bäcker oder sowas, ne, alles das ist, hat Weizen, Gluten, Zucker oder Milchprodukte. Schnell noch ein Joghurt zwischendrin oder sowas. Und die Ersatzprodukte sind oft noch nicht komplett ausgereift. Das heißt, die Ersatzprodukte, da gibt's ja inzwischen sehr, sehr viele von, die sind oft nicht viel besser verträglich, leider. Das heißt, das ist ein Weg, den die Patientinnen wirklich individuell für sich begehen müssen. Aber wenn sie es begehen, ich habe einige Patientinnen, die sind wirklich nur über die Ernährung komplett schmerzfrei. Also es ist extrem hilfreich und ich empfehle dann immer eine relativ strenge Anfangsphase, um den Patientinnen zu zeigen, so gut kann es mir gehen und sie entsprechend zu motivieren. Wenn sie merken, mir geht es so viel besser mit einer anderen veränderten Ernährungsweise, dann brauche ich gar nicht mehr viel reden. Dann haben die Patienten das selber in der Hand und können selber dosieren. Zum Beispiel hat mir eine Patientin erzählt, einen Tag kann sie problemlos eine Ausnahme machen. Wenn Oma 80 wird, kann sie ein Stück Kuchen essen. Aber sie darf nicht 2 Tage hintereinander eine Ausnahme machen. Dann hat sie sofort wieder Unterbauchschmerzen. Das war eine Patientin, die hatte wirklich täglich also chronische Unterbauchschmerzen. Das sind sozusagen diese Hauptlinien in der Ernährung. Und zusätzlich kommt dazu, dass eine Kälte bei Endometriose häufig eine Rolle spielt. Das heißt, die Endometriose-Patientin, es macht Sinn, dass sie ihn hauptsächlich oder wenn möglich sogar alle 3 Mahlzeiten warm und gekocht essen. Und das vierte ist, dass sie, wenn möglich, unverarbeitete Lebensmittel essen sollten und nicht stark verarbeitete Lebensmittel. Das ist für den Verdauungsapparat dann schwieriger. So, das ist der eine große Aspekt und ich versuche den Patientinnen das in aller Regel auch gleich beim Erstgespräch nahe zu bringen. Und dann eben, dann muss man gucken als Therapeut, okay, wie weit kann ich sie wirklich auch im Detail beraten? Wie kann die individuelle Patientin das in ihrem individuellen Alltag umsetzen? Ja, weil oft gucken einen die Patienten im ersten Moment groß an und sagen, oh Gott, wie soll ich das denn machen? Das heißt, man muss ein bisschen gemeinsam überlegen, okay, was könntest du zum Frühstück essen und wie könnte das mittags aussehen und was kann man vorkochen, ne, dass man da wirklich ein bisschen in die Detailberatung mit einsteigt. So, die Ernährung ist aber wirklich ein ganz, ganz, ganz wichtiger und großer Aspekt und er führt eben dazu, wie du sagst, sehr im Thema Selbstermächtigung, ja, er führt dazu, dass die Patientinnen das Gefühl zurückerlangen, nicht hilfloses Opfer ihrer Schmerzen zu sein, die sie gar nicht dosieren und regulieren können, sondern sie bekommen wieder einen Hebel an die Hand, den sie selbst regulieren können. Und damit meine ich nicht, dass sie sich ewig genau an diese Ernährung halten müssen, sondern wenn sie einmal die Erfahrung gemacht haben, deswegen plädiere ich eben für diese etwas strenge Anfangsphase, ja, wenn sie die Erfahrung gemacht haben, was sie mit einer strengeren Ernährung erreichen können, dann können sie später selbst dosieren, wie viel Ausnahmen kann ich mir erlauben oder möchte ich mir erlauben, und wie streng möchte ich sein und kann ich sein in meinem Alltag. So, und der zweite große Aspekt ist dann Stressmanagement. Ja, es ist insbesondere bei Frauen, bei denen Schießstagnation mit eine Rolle spielt, ist das Stressmanagement eine wichtige Säule der Therapie. Und da geht es einerseits wirklich darum, über Yoga oder Meditation oder Qigong oder autogenes Training Stress zu reduzieren. In manchen Fällen geht es dann auch nochmal so ein bisschen weiter. Da muss man gucken, okay, wie ist denn die Lebenssituation der Patientin? Und eventuell muss die Patientin darüber nachdenken, wirklich größere Einschnitte zu machen. Also zum Beispiel habe ich recht viele Lehrerinnen in Behandlung und das ist jetzt schwieriger geworden in Nordrhein-Westfalen, aber ne, dass ich dann anrege, darüber nachzudenken, ob sie ihre Stundenzahl reduzieren könnten, ne, ob sie sich das vorstellen könnten, ihre Stundenzahl zu reduzieren, also dass man wirklich auch die äußeren Anforderungen reduziert, wenn das möglich ist.
Ja, gibt's sonst noch irgendwas, was dir am Herzen liegt zum Thema Endometriose und was ich noch gar nicht nachgefragt hatte?
Nein, es sind, ich glaube, alle wichtigen Aspekte sind genannt. Also was mir für TCM-Therapeuten nochmal ganz, ganz wichtig ist und ganz am Herzen liegt, ist, dass die Frauen mit Endometriose, die haben einen ganz hohen Leidensdruck. Ja, das ist wirklich eine ganz schwierige Erkrankung. Dann werden sie gleich damit konfrontiert, dass es eine chronische Erkrankung ist. Dann werden sie auch noch damit konfrontiert, dass es eventuell mit ihrem Kinderwunsch schwierig werden könnte. Also das ist eine Erkrankung, die extrem stark in alle Lebensbereiche der Patientinnen eingreift. Und dass wir als TCM-Therapeuten die Möglichkeit haben, ihnen wirklich auf eine schöne, gute, sehr nebenwirkungsarme Weise zu helfen. Also insofern ist die Behandlung mit Endometriose, von Endometriose mit chinesischer Medizin wirklich eine ganz, ganz tolle und wichtige Sache. Und ich würde, ne, auch wenn es verzwickt und kompliziert ist, würde ich alle TCM-Therapeuten ermutigen, wirklich die Patientinnen mit Endometriose so weit zu begleiten auf diesem schwierigen Weg, wie das irgendwie möglich ist.
Ja, wunderschön. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Nora, dass du wirklich einen Einblick gegeben hast in diesen sehr tiefen Wissensschatz, also von beiden Seiten, chinesische und westliche Medizin. Und ich hoffe, dass es für viele eine Anregung sein wird, da noch tiefer einzusteigen in das Gebiet, weil das einfach unglaublich schön und erfüllend sein kann, ne? Wenn es dann den Patientinnen auch besser geht.
Danke dir. Ja, vielen Dank.